Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.
Moin, Tanja.
Hallo, Corinna.
Tanja, ich habe gehört, du nimmst mich heute mit und die Hörer und Hörerinnen auf eine ganz weite Reise. Ich habe mein Köfferchen hier schon gepackt. Wohin geht's denn?
Ich glaube, das kannst du wieder auspacken, weil da, wo wir hinwollen, darfst du, glaube ich, kein eigenes Gepäck mitnehmen. Aha. Kannst du dir vorstellen, wohin?
Nee.
Es geht auf Reise zum Mars, Venus oder zum Mond. Und das sind ja schon ganz besondere Herausforderungen.
Oha, dann sage ich mal schnell meine Verabredung heute Nachmittag ab.
Das solltest du tun und vielleicht nicht nur die.
Okay, dann lass uns mal losfliegen.
Ich freue mich, dass ich heute gleich zwei Gäste bei mir im Podcaststudio habe, nämlich Franziska Kulura und Astrid Bormann vom Deutschen Auswandererhaus. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und es geht heute um die neue Sonderausstellung. Der Titel, der macht schon extrem neugierig, das heißt Verlockung Weltall, Auswandern auf Mond, Mars, Venus. Wie kommt man auf diese Idee?
Zu dieser Ausstellung hatten wir die Idee ursprünglich, dass unsere Geschäftsleitung in Hamburg war und sich ein Kunstwerk angesehen hatte von Simon Hehemann, die Seele der weißen Ameise.
Ja.
Und sie war da so begeistert von und hatte gedacht, das müssen wir integrieren in eine Ausstellung. Und auf der anderen Seite sind das natürlich so Themen, die wir gerne bespielen wollen. Also für diese Ausstellung wollten wir halt gerne Themen aufgreifen, die man tagtäglich so trifft, auf die man trifft und dann ein bisschen aufzeigen, wie hat das jetzt mit Migration zu tun? Dann überlegt man sich sowas gemeinsam.
Ja. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht so, okay, Science Fiction, wie passt das jetzt in dieses Museum? Und ist das ernst gemeint? Aber tatsächlich hat man ja in den Medien in den letzten Monaten oder auch Jahren gelesen, dass ja wirklich immer mehr geforscht wird. Ist es möglich, dass wir auf den Mond gehen, auf den Mars können oder auf die Venus und dort auch wirklich bleiben können und nicht nur kurze Stippvisiten? Also so verrückt, wie es am Anfang klingt, ist es ja letztendlich gar nicht. Das ist schon ernst. Das ist nicht einfach nur spaßig gemeint.
Ja, auf jeden Fall. In der Ausstellung kommen ja ganz viele verschiedene Themenbereiche auch zusammen. Und einer geht ja auch wirklich darum zu zeigen, was ist so der Stand der Dinge, was man tagtäglich so hört. Und da ist zum Beispiel geht es ja auch darum, wem gehört denn eigentlich das Weltall oder wem gehören Planeten? Und das sind also so Dinge, die wir gerne damit inkludieren wollten. Und also ich habe mich auch erstmal gefragt, wem gehört eigentlich das Weltall? Und das Weltall gehört ja, gibt es ja keine Hoheitsrechte, gehört ja wirklich allen und da eine friedliche, nachhaltige Lösung zu finden, wie man da weitermacht, das ist natürlich eine der großen Fragen. Und natürlich auch die Frage ist dann, wer forscht denn da im Weltall? Sind das dann Leute, die wirtschaftlich oder Länder, die wirtschaftlich sehr stark sind? Es ist natürlich auch Frage von Teilhabe, was natürlich wieder alles mit Migration auch zu tun hat.
Nun habt ihr ja schon zig Sonderausstellungen und eine spannender als die andere entwickelt. Aber wo holt ihr euch denn genau dieses Wissen her? Was du gerade sagst, wem gehört das Weltall, wie wird mit Erkenntnissen umgegangen und sowas. Habt ihr da Experten an eurer Seite oder wie gelangt ihr zu den Erkenntnissen?
Also das Wissen bei dieser Sonderausstellung ist aus ganz unterschiedlichen Quellen hergekommen. Also zum einen haben wir Science-Fiction-Literatur, die gewisse Ereignisse, die in der Zukunft vielleicht stattfinden und dann in der wirklichen Welt auch dann passiert sind, zeigen. Das ist zum einen auch eine Ressource. Dann haben wir ganz verschiedene ExpertInnen, die als Talking Heads in der Sonderausstellung sprechen, aus unterschiedlichen Disziplinen.
Ja.
Also Demokratieforschung, aber auch aus der Weltraumforschung, aus der Raumfahrt, aus der Philosophie, Geschichte, also ganz unterschiedliche Disziplinen, die auf dieses große Thema Auswandern ins Weltall und wer das überhaupt mitentscheiden darf, eingehen.
Mhm.
Und auch künstlerische Perspektiven, also aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wir das Thema, aber immer mit demokratischem Oberbau, also weil unsere Leitaufgabe auch bei den Sonderausstellungen ist, zu schauen, wie kann man denn zu einem demokratischen Diskurs beitragen, dass sich auch jeder bei dem Thema mitgenommen fühlt. Und deshalb haben wir auch eine Station in der Ausstellung, wo wir nicht nur Expertinnen, die ein Wissen aus der Wissenschaft mitbringen, sondern auch die Besucherinnen mit aktivieren, mitzumachen und mitentscheiden zu dürfen und dann genau den gleichen Stellenwert eben haben und mitsprechen dürfen bei diesem sehr zukunftsträchtigen Thema.
Das finde ich ja sowieso sehr faszinierend an eurem Haus, dass es ein Erlebnismuseum ist. Ich finde, die Betonung liegt auf Erlebnis. Auch ohne Sonderausstellung gibt es bei euch ganz viel zu erleben und zu mitmachen und anschauen. Man fühlt sich wirklich richtig rein. Und das habt ihr auch wieder mit dieser neuen Sonderausstellung geschafft, ne? Und das erste Mal habt ihr jetzt, glaube ich, wirklich Kunstgegenstände für diese Ausstellung auch benutzt, oder?
Genau, also wir hatten 10 künstlerische Perspektiven jetzt mit eingebunden. Und wir haben auch andere Kunstwerke in der Ausstellung, in der Dauerausstellung. Aber da war jetzt das erste Mal so der Fokus drauf, dass wir das für die Vermittlung auch genutzt haben, genau.
Da dürfen sich die Besuchenden, glaube ich, auf 10 Exponate freuen, oder?
Genau, ganz richtig.
Und auch historisches und auch wirklich zeitgenössisches, ganz unterschiedlich, oder?
Genau, geht vom 19. Jahrhundert bis dann ganz aktuelle Bilder. 2023 ist, glaube ich, das Jüngste.
Ja, du hast eben gesagt, Franzi, ihr holt euch dann die Wissenschaftlerinnen und Expertinnen und Experten. Wenn ihr das erste Mal Kontakt aufnehmt zu denen, sind die gleich offen oder sind die skeptisch und denken, was soll das denn jetzt? Muss da viel Überzeugungsarbeit geleistet werden?
Das kommt, glaube ich, ganz drauf an. Also die Personen, mit denen ich in Kontakt stand, die fanden das direkt total spannend, auch wenn sie vielleicht erstmal aus einer ganz anderen Disziplin kommen, sich da in so ein Thema reinzuarbeiten und das aus seiner Disziplin heraus zu betrachten. Also ich fand es wirklich spannend, wie da die Personen darauf reagiert haben und die hatten auch wirklich Lust, dann mitzumachen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen war, aber ich hatte das Gefühl, dass da jeder sehr motiviert war, bei dieser Sonderausstellung mitzumachen, auch wenn man vielleicht noch nicht als Expertin in einer Ausstellung sich präsentiert hat.
Ist dir auch so gegangen?
Auf jeden Fall. Also ja. Franzi und ich, wir haben ein Interview in Göttingen auch geführt mit einem Demokratieforscher, Herr Robin Rentrop. Wir hatten so ein Vorgespräch geführt und er war am Anfang auch so, ja, zuerst habe ich überlegt, was hat das jetzt mit meinem Forschungsthema zu tun? Aber dann sind mir plötzlich ganz viele Zusammenhänge aufgefallen und das war ganz schön zu sehen, dass die Person dann auch so, ja, das ist ja eigentlich total toll, diese Perspektive so aufzumachen. Oder wir haben ja auch Archäologie mit eingebunden, Landesmuseum in Stuttgart und natürlich dann sehr weit zurückgegangen, also in die Altsteinzeit. Und da hatte ich auch das Vorgespräch geführt mit dem Herrn Haag vom Landesmuseum in Stuttgart und ein Exponat geliehen von dort. Und er war dann auch so am Ende ganz begeistert davon, wie das dann auch auf, er war auch bei der Vernissage und hat sich das angeschaut netterweise und war dann ganz so, das ist ja toll, so ein Fenster überhaupt aufzumachen mal.
Ja.
Und das so zu verbinden mit so ganz verschiedenen Perspektiven.
Eine weitere Herausforderung, könnte ich mir vorstellen, ist es ja auch, dass ihr alle Besuchenden ansprechen wollt, ne? Also von jung bis alt. Also Menschen, die ja auch schon vieles erlebt haben und auch wirklich auf ganz junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben und noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, die vielleicht das Spielerisch sehen und die älteren Semester, die dann sehr ernsten Hintergrund auch haben, weil sie vielleicht auch schon mal einen Krieg miterlebt haben oder eine Vertreibung, eine Flucht. Und es muss ja für alle spannend sein. Ihr wollt ja keinen aussparen. Im Gegenteil, ihr wollt ja auch alle Meinung und ihr wollt ja alle faszinieren. Wie bereitet ihr das auf? Auch mit den Expertinnen und Experten, die ihr dann zu dem Thema gewinnt? Oder holt ihr euch von denen das Input und macht dann bei euch im Museumsteam eine runde Sache draus?
Also es sind unterschiedliche Art und Weisen, wie man das macht. Aber wir hatten zum Beispiel bei dieser Ausstellung auch jetzt ganz neu dabei einen Kinderbeirat, also einen Juniorbeirat. Und da haben wir Kindern auch so ein paar Fragen gestellt zu der Ausstellung. Wie stellt ihr euch das vor? Also das waren wirklich dann sehr junge Menschen, die uns informiert haben.
Hier aus Bremerhavener Schulen? Oder?
Genau, ja, genau. Das war auch wirklich ganz schön, weil die Kinder haben dann Kinderfragen gestellt an die Expertinnen und wir haben dann immer allen Expertinnen auch zwei von den Kinderfragen gestellt und das war natürlich richtig, also ich fand die Fragen richtig toll, aber es ist natürlich so eine ganz andere Perspektive. Das ist auch sehr interessant, was die Kinder wissen wollten. Wir arbeiten natürlich auch interdisziplinär, das heißt, wir versuchen ja verschiedene Perspektiven da einzubinden, ja, dass für jeden quasi was dann dabei ist.
Klasse.
Und auch bei der Wahl dürfen Kinder mitmachen. Also jeder ist bei uns wahlberechtigt und kann abstimmen, ob man ja ins Weltall auswandern möchte, auf den Mars oder Mond. Und wir sehen, dass da auch Kinder Spaß haben, dran mitzumachen und dann auch abstimmen und auch natürlich alle anderen herzlich dazu eingeladen sind, mitzumachen.
Habt ihr da schon eine erste Auswertung? Die Ausstellung wurde eröffnet am 5. Juli. Ist ja jetzt schon ein paar Tage her. Gibt es schon die ersten Erkenntnisse?
Ja, die haben wir natürlich, aber wir wollen ja auch nicht beeinflussen. Das große Endergebnis kommt dann erst im Januar und das wollen wir dann auch öffentlich diskutieren. Also wie gehen wir dann mit den Ergebnissen um, wenn wir jetzt dann entweder ein Ja oder ein Nein haben und die BesucherInnen gewählt haben. Und bis dahin dürfen gerne alle fleißig mit abstimmen und vielleicht werden wir nochmal dazu ein Feedback geben auf Social Media, dass man da mal was sieht.
Mhm. Genau. Gibt es denn da auch Stationen, wo aufgezeigt wird, wie so ein Leben, so eine Station auf Mond, Mars, Venus aussieht? Oder werden da auch die Besuchenden gebeten, ihre Vorstellung einzubringen? Wie habt ihr das umgesetzt?
Ja, wir sprechen in der Sonderausstellung auch darüber, wie funktioniert überhaupt das Überleben da oben. Also wir stellen Habitate vor, die natürlich ein ganz schwieriges Leben darstellen auf so einem fremden Planeten. Eben. Also ohne Raumauszug rauszugehen, ist da nicht möglich. Auch natürlich, dass man seine Umgebung dann einfach nicht schnell erkunden kann und da einfach in einem relativ beengten Raum mit vielen Leuten ist. Das bringt natürlich auch etwas für das Leben vor Ort mit. Also muss man ja auch dann darauf eingestellt sein, auf engen Raum mit Menschen zu leben. Aber wir haben auch ein tolles Modell, wie die Nahrungsaufnahme oder erstmal die Nahrungsherstellung funktionieren kann. Also ein Vertical Gardening Modell, das nicht so wie auf der Erde eben funktioniert, dass durch das Sonnenlicht Pflanzen wachsen, sondern eben durch eine künstliche Sonneneinstrahlung und Nährboden Pflanzen wachsen und die man dann auch sogar essen kann.
Ja.
Es gibt noch ein paar andere Dinge. Vielleicht magst du, Astrid, noch was dazu sagen.
Wie das Leben im Weltall aussehen kann. Also da fallen mir jetzt noch die Expertin-Interviews auch wieder ein. Also wir hatten auch gesprochen mit der Universität Bremen. Da gibt es ja Humans on Mars, eine Initiative der Uni Bremen. Da wurde auch wirklich erzählt, eine Expertin davon, wie sie Analog-Astronautin war auf Hawaii. Also das sind dann natürlich verschiedene Personen, die da in einer Isolation leben, die das simuliert, wie es dann im Weltall wäre zu leben.
Analog-Astronautin.
So nennt man das.
Okay. Das wusste ich auch nicht.
Ja, Analog-Astronautin. Genau, und ich fand das im Interview erzählt sie dann halt darüber, was so Aspekte sind, über die man vielleicht nicht direkt so nachdenkt, die nicht direkt so klar sind. Was zum Beispiel auch die Geräuschkulisse ist, dass man halt konstant zu einem Arbeitsumfeld ausgesetzt ist, viel Maschinengeräuschen. Und also das sind ja alles Dinge, an denen noch gearbeitet wird.
Ja.
Und war doch einen Gedanken fand ich ganz schön, weil ich habe dann gedacht, ja, das heißt ja, man kann gar nicht mal rausgehen und einfach mal die Füße in den Sand stecken. Oder so
ja, genau.
Wind irgendwie. Also,
ja, keine frische Luft. Dann wird alles aufbereitet.
Dann wird der Raumanzug ja auch kaputt gehen. Das hat nämlich eine andere Expertin gesagt, weil zum Beispiel der Mondstaub so scharfkantig ist, dass,
Echt?
Und das fand ich irgendwie total spannend, dass so manchmal so ganz praktische Dinge, die denkt man einfach nicht mit.
Ja.
So, ich ziehe mir dann einfach meinen Raumanzug an und gehe dann mal eben raus. Geht nicht. Ich muss auch darauf achten, dass vielleicht die Umgebung quasi meinen Lebenserhalt gefährden kann.
Ja. Gefährlich. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das so scharfkantig ist. Alleine auch schon, was man ja manchmal dann gesehen hat bei Raumfahrten oder so, wenn da was durch die Luft fliegt oder so, ne? Wenn ich mir vorstelle, dass ich immer mein Essen einfangen muss oder oder auch trinken vielleicht schwierig ist oder auf Toilette gehen oder dass ich mich zum Schlafen vielleicht festschneiden muss oder solche Scherze dann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt immer, das fand ich auch sehr interessant, wenn man dann, also Herr Reiter hatte ja auch so ein bisschen erzählt von dem.
Sag das nicht so nebenbei.
Herr
Reiter.
Ja, natürlich. Also Herr Thomas Reiter, deutscher Astronaut, war ja bei uns zur Vernissage und hat freundlicherweise ein Grußwort gesprochen und hat ein bisschen von seinen Erfahrungen erzählt, wie es für ihn war im Weltall und wie das denn mit der Forschung steht.
Aber da kann man mal sehen, wie bedeutend eure Ausstellung ist, dass er nach Bremerhaven kommt.
Ja, wir haben uns sehr
gefreut. Nicht so nebenbei. Aber erzähl weiter.
Genau, dann, er hatte dann halt nur erzählt, dass allein so die Distanzen und dass immer eine Abhängigkeit zur Erde ja bestehen würde. Also wenn man, dass Menschen sich da ja natürlich auch verletzen können und wie geht man dann damit um mit Notfällen. Und das sind halt alles so Dinge, die müssen halt wirklich noch geklärt werden und ganz wichtige Dinge für so ein Überleben im Weltall oder für die Besiedlung vom Weltall. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt dann auch.
Ich habe das jetzt schon immer bewundert bei den Astronautinnen und Astronauten. Für mich sind es wirklich bewundernswerte Allrounder, ne? Also sprachlich, weil sie mit anderen Nationen kommunizieren müssen, dann auf engstem Raum mit, ich denke mal, fast keiner Privatsphäre. Die müssen Techniker sein, die müssen die Raumfahrtkapsel da wirklich aus dem FF können. Die müssen konditionell und mental absolut auf der Höhe sein. Also großer, großer Respekt vor diesen Leistungen.
Auf jeden Fall. Aber wir haben auch in einem Interview auch darüber gesprochen, was für Fähigkeiten denn diese Menschen auch haben müssen. Also wenn es wirklich zu einer Besiedlung käme, zu einer Migration in den Weltall, geht es ja auch darum, wie konfliktfähig ist man.
Eben.
Also das sind ja auch so wirklich so demokratische Werte. Wie sehr ist man da bereit auch zu und wie sehr steht man dann dahinter? Und das sind ja ganz wichtige Fragen auch für die Zukunft.
Mhm. Und manches ist auch einfach nicht machbar. Also Franzi, was du am Vorfeld gesagt hast, also vielleicht hat schon der ein oder andere von uns mal eine Fernreise gemacht und saß 12 oder 14 Stunden im Flugzeug und hat das als lang empfunden. Aber wenn ich zum Mars fliegen wollen würde und auch die Möglichkeit hätte, wie lange bin ich dann unterwegs?
Wie lange war das nochmal?
1,5 Jahre.
1,5 Jahre, ja.
Ja, verrückt, ne? Also irgendwann ist es dann auch von meiner Lebenserwartung gar nicht mehr möglich, ne? Also wahrscheinlich, wenn ich 90 bin, ist es eher unwahrscheinlich, dass ich die Strapazen überhaupt überstehe. Oder vielleicht ist es Babys auch nicht möglich. Also es sind ja auch so viele Einflüsse, die dann mit reinkommen, ne?
Und wie hält man den Kontakt zu den auf der Erde gebliebenen?
Eben.
Also Echtzeitkommunikation ist ja nicht möglich. Wie trifft man auch Entscheidungen dann?
Mhm.
20 also, Minuten hin.
Genau, 20 Minuten
zur Erde.
Wie meinst du?
Für die Kommunikation. Also es gibt ja keine Echtzeit, dann ja. ist es ja so verzögert. Und wenn natürlich ein Notfall ist oder wir müssen jetzt was ja. entscheiden, dann ist es immer 20 Minuten eine Richtung, andere Richtung. Und das alleine ist ja schon, also es ist ja ein riesiger, komplexes.
Ich kenne das Dinge. Mit Kommunikation auf See, da ist es manchmal schon zeitverzögert, ja. aber das ist ja nur ein Bruchteil ja. dessen. Ja. Das ist dann ein Abschied auf immer, wenn das möglich wäre. Da ist nichts, dass die Familie nachkommt oder dass man Freunde nochmal wieder trifft. Das war's dann, ne?
Schwierig zumindest.
Ja.
ja. Und so passt es dann ja auch zusammen mit unserer Dauerausstellung. Also das hatte man natürlich im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, als es von Bremerhaven aus die große Auswanderung gab. Auch diese Fragen, das waren ja damals genauso, eben. Ne? Abschied genau. für immer, wann sehe ich meine Familie wieder? Und
die meisten sind, glaube ich, davon ausgegangen, dass sie nicht wiedersehen. Die haben ja ihr letztes Hab und Gut verkauft, um die Überfahrt zu bezahlen. Das war ja auch nicht für die ganze Familie, sondern nur für, weiß ich nicht, den Vater und die anderen sind erst noch hier geblieben, bis er Geld schicken konnte. Es war ja immer fraglich, ne? Und auch wenn sie drüben einreisen durften, also haben sie es überhaupt geschafft oder wurden sie wieder zurückgeschickt? Und dann war es ja da auch alles noch die Frage, ja, was jetzt? Gibt's Land? Gibt's Arbeit? Wo komme ich hin? Wie überlebe ich?
Ganz anderes Klima.
Genau.
Also ganz andere Umstände. Und das sind natürlich dann wieder Fragen, das kann man natürlich sehr gut dann jetzt wieder aufgreifen.
Genau.
Ganz aktuell.
Ins Ungewisse, ne? Weil damals war die Welt noch nicht so vernetzt. Das Verhörensagen und Briefverkehr, der Wochen und Monate dauerte. Aber Auswanderung und Flucht ist ja aktueller denn je. Dieses Thema hat die Menschheit schon immer begleitet und tut es leider auch immer noch. Mhm. Wobei ja auch schöne Sachen dabei entstehen. Also ihr habt ja auch in eurem Anbau, der ja 2008 eröffnet wurde, eben auch dargestellt, wie es den Menschen ergangen ist, die hier nach Bremerhaven eingewandert mhm. sind. Es sind ja nicht alle ausgewandert, sondern wir haben ja damals auch viele Nationen geholt für den Straßenbau, für die Fischwirtschaft etc. und sowas. Und wie ist es den Menschen hier ergangen? Viele von denen sind für mich völlig selbstverständlich im Stadtbild, als wenn sie schon immer hier gewesen wären. Aber die haben natürlich auch ihre Heimat verlassen.
Zwei Seiten einer Medaille.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass jemand euer Haus noch nicht kennt, aber sollte das doch der Fall sein. Tolle ist, bei euch beim Eingang bekommt man ja eine Person an die Hand, also eine wirklich real ausgewanderte Person, die Biografie davon. Und man verfolgt die Auswanderung dieser Person durchs ganze Museum. Das ist richtig, ne?
Das stimmt.
Wir hatten nämlich letztes Mal einen Reisejournalisten in Bremerhaven, der völlig begeistert war und der sagte, habe ich gar nicht alles geschafft. An einem Tag ist es so viel und es ist so emotional und es ist so toll dargestellt. Sagte aber, ich kann ja 8-mal da reingehen. Ich kann ja jedes Mal eine andere Biografie nehmen und ich habe wieder eine andere Geschichte, die ich begleite.
Ja. Das ist so, also das ist auch eine Sache, die ich an dem Haus sehr schätze. Also ich finde das auch immer, man kann ja wirklich von 17. Jahrhundert bis dann in die 1960er Jahre, ist glaube ich die jüngste Biografie im Auswanderungsteil, das immer ganz anders erleben. Also warum Menschen auswandern und wie weit das dann auch zurückgeht wirklich. Also man bezieht das ja immer gerne dann nur auf die Gegenwart, aber das hat es natürlich schon immer gegeben, dass Menschen sich bewegen. Und genau, das ist dann auch immer ein anderes Erlebnis.
Auch die Reisemöglichkeiten, ne? Man geht ja im Museum wirklich richtig an Bord eines Schiffes. Steht ja erst an der Kai und dann besteigt man ja das Schiff und oben sind ja auch die Kojen und da habt ihr ja auch dargestellt, dass die ersten Auswanderungen mit logischerweise mit Segelschiffen vonstatten gingen, auf denen die Menschen ja wirklich Wochen und Monate auch unterwegs waren, wenn es dumm gelaufen ist, bis später dann die Dampfschiffe kamen, wo es natürlich wesentlich schneller ging. Was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, also wenn ich heute, eine Kreuzfahrt ist eine Urlaubsfahrt, das ist was ganz anderes, aber da gibt es vielleicht die Unterschiede, ob ich eine Innenkabine oder eine Außen- oder eine Balkonkabine habe. Aber bei euch ist ja wirklich auch in dem einen Raum dargestellt, diese Enge von diesen Dritte-Klasse-Decks und sowas, ne? Wie die Menschen da eng an eng gelegen haben. Das Einzige, was ihr Gott sei Dank nicht dargestellt habt, ist der Geruch, der da geherrscht haben muss. Dann die Überfahrt. Also ihr habt ja auch die Geräusche dazu. Man fühlt sich wirklich, als wenn man übers Deck geht und in die Kabinen rein oder in die Messe, wo gegessen wurde, bis nachher die Einwanderung nach Amerika, wo ja diese Fragen gestellt wurden. Und das darf ich ja als Gast auch probieren. Als wenn ich dort stehen würde und jetzt auf Einreisegenehmigung warte und was mich gefragt wird. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gemacht, die haben mich wieder nach Hause geschickt. Ich habe falsch geantwortet. Obwohl man in entspannter Atmosphäre ist, ist es doch irgendwie eine Anspannung, obwohl es für mich ja nur Spaß war dann, ne? Also was müssen diese Menschen durchlitten haben? Vielleicht mögt ihr nochmal erzählen vom zweiten Teil, von der Einwanderung, was es da zu sehen gibt. Da sind ja ganz viele Aha-Sachen. Mit dem alten Plattenspieler und dieses und so. Dass sie sagen, oh, sowas hatte ich auch. Oder?
Ja, das passiert tatsächlich öfter im Museum. Also da gibt es, glaube ich, mehrere so, ah, das kenne ich. Und ah, meine Familie ist auch ausgewandert. Genau. Also das sind ja alles so Dinge, die Menschen direkt mit ihrem eigenen Leben verbinden. Genau, im Einwanderungsteil wurde ja erneuert 2021, ursprünglich erweitert 2013. Das heißt, wir zeigen dann jetzt auch Einwanderungsgeschichte nach Deutschland. Das teilt sich also so ein bisschen thematisch auf. Das eine zeigt am Anfang erstmal so gesellschaftlichen Diskurs zu Migration und wie wurde explizit in der Bundesrepublik darüber gesprochen, zu verschiedenen Fragen. Da finde ich aber besonders schön daran, das zeigt halt diese Diskurse, wie darüber gesprochen wurde, aus verschiedenen Perspektiven. Mhm. Und auch aus einer Perspektive, die leider in solchen Diskursen sehr selten zu Wort kommt. Und zwar ist das die Perspektive von den Menschen, die selber davon betroffen waren.
Ja.
Also wenn man fragt zum Beispiel, wer kann in einem Land Schutz finden, werden auch Leute befragt, die wirklich von diesen Debatten direkt betroffen waren, die in Deutschland Schutz gesucht haben.
Ja.
Und da hört man dann zum Beispiel deren Perspektive auch. Wir fangen an 1950er Jahre mit dem Lastenausgleichsgesetz und dann bis letzte Debatte ist es Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts. Und dann haben wir im zweiten Teil, das ist dann ähnlich wie im ersten Teil der Ausstellung, was du jetzt gerade so schön erzählt hast, genau, dass man wieder eine Person trifft und einen persönlichen Zugang da erhält, also eine Biografie kennenlernt. Und das sind auch Menschen über 300 Jahre Einwanderungsgeschichte nach, was wir dann heute Deutschland nennen. Und unser Kino nicht zu vergessen.
Ja, das ist auch so schön. Ich finde aber auch schon den Außenbereich eures Museums so toll. Da lohnt es sich wirklich, auf den Boden zu gucken. Weil auf den Steinen sind ja auch Namen eingemeißelt von real ausgewanderten Personen.
Genau, das stimmt.
Das Museum steht ja auch an der Kaje, wo auch die Schiffe dann früher starteten, dann, ne? Wo es Abschied nehmen hieß.
Genau, also nicht direkt an der Kaje, aber quasi da, genau, am historischen Standort vom Neuen Hafen.
Und das Auswandererhaus früher, wo die Reisenden ankamen bis zu ihrer Abfahrt, das ist ja noch integriert, so ein Teil der Mauer dann in der heutigen Hochschule. Ne? Also genau, auch das lohnt sich.
Kann man noch sehen, ja.
Den Anbau finde ich auch so toll, wenn die Besuchenden da zu euch kommen, das lohnt sich auch, weil das ist ja ganz toll gemacht mit diesem Relief, wo die Porträts von den Personen dann wirklich abgebildet sind. Das habt ihr toll gemacht.
Vielen Dank. Genau, das sind alles Personen, die den ersten Ankunftsort in Bremerhaven hatten. Also manche von ihnen leben noch in Bremerhaven, manche sind weggezogen. Wir hatten alle den ersten Ankunftsort in Bremerhaven, die Menschen, die waren da.
Ja, klasse. Also ich danke euch, dass ihr bei mir wart. Also die Sonderausstellung ist im Museumseintritt enthalten. Die kann ich mir dort angucken. Es gibt aber auch Sonderführungen und die sind auf eurer Homepage. Ihr seid ja ein Museum, was wirklich 7 Tage die Woche geöffnet hat.
Das ist richtig.
Von 10 bis 18 Uhr. Ja, viele Museen haben am Montag zu.
Das stimmt, ja.
Und wir haben auch derzeit noch ein tolles Angebot für Studierende. Die können vergünstigt ins Museum bis Dezember. Und das ist ja vielleicht auch ein tolles Angebot.
Auf alle Fälle.
Einfach mal sich das anzuschauen.
Ja, super, dass du das nochmal extra erwähnst. Dann sage ich herzlichen Dank.
Danke dir.
Und viel Erfolg.
Danke.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Das ist wirklich beeindruckend, was es alles zu bedenken gibt, wenn man solche Wege und Reisen antreten wollen würde und könnte, nicht wahr, Corinna?
Ja, also das muss ich auch schon sagen. Da ist eigentlich bei mir noch vieles mit einem Fragezeichen hinter versehen, wie man das bewerkstelligen möchte.
Ich würde dich trotzdem gerne fragen, würdest du ins Weltall auswandern?
Ich glaube eher nicht. Da ziehe ich meinen Raumfahrtanzug lieber wieder aus und bleib hier noch auf der Erde. Hier gefällt es mir eigentlich ganz gut.
So geht's mir auch. Wir haben noch andere oder du hast noch andere Gesprächspartner und da geht es auch um wirklich ganz spannende Expeditionen und um Reisen, die es bis dahin noch gar nicht gab, oder?
Genau. Wir machen die Tür ganz weit auf in die Vergangenheit. Wir gehen ins Jahr 1925. Da fand nämlich die Deutsche Atlantische Expedition statt.
Das war die erste, oder?
Genau, das war die erste. Und diese Forschungsexpedition ist nicht nur durch ein Logbuch dokumentiert, sondern auch wirklich ganz persönlich mit Fotografien, mit Tagebucheinträgen. Die beiden erzählen davon, als ob es wirklich eine Abenteuergeschichte ist, in denen der Kapitän Fritz Spies und der Expeditionsleiter Alfred Merz die Hauptrolle spielen. Also es ist tragisch, es ist lustig und es ist spannend, es ist interessant. Es lohnt sich wirklich, da reinzuhören.
Das möchte ich jetzt auch tun. Los geht's.
Bei mir zu Gast ist heute Dr. Marleen van Baagen vom Deutschen Schifffahrtsmuseum. Hallo Marleen.
Hallo.
Sie ist Historikerin. Und auch vom Deutschen Schifffahrtsmuseum ist Dr. Frederik Theiss. Ja. Hallo Frederik.
Hi.
Genau, du bist auch Historiker und Archäologe.
Ja, richtig. Das ist
richtig. Genau. Und euch beide verbindet ein ganz spannendes Thema, nämlich die Deutsche Atlantische Expedition von 1925. Dazu habt ihr geforscht, habt euch intensiv eingearbeitet und die Ergebnisse, die können wir jetzt sehen in der Sonderausstellung vom Deutschen Schifffahrtsmuseum, die nämlich heißt Landgewinn.
Ja, so ist das. Die Deutsche Atlantische Expedition, vor ja ungefähr 100 Jahren gestartet, eben 1925, deswegen jetzt hier der Anlass, darüber zu sprechen. Eine nautische, ozeanografische Expedition, die etwa 2 Jahre dauerte. Und wir als Schifffahrtsmuseum haben eben ein ganz umfangreiches Konvolut an verschiedenen Quellen. Das sind Dias, sind Fotoalben, es ist ein Film, das sind insbesondere eben auch die Bücher, in denen diese Wissenschaft dargestellt wird. Also die Ergebnisse, auch die Prozesse der Datenerhebung. Und das war für uns eben unter anderem dann der Anlass, über diese Expedition jetzt hier einmal zu erzählen.
Ja, genau, das ist das Spannende an dieser Ausstellung und dass verschiedene Dimensionen dargestellt werden dieser Forschungsexpedition und dass sie auch so persönlich wirkt durch diese Original-Fotoaufnahmen, Archivale und eigentlich auch durch diese Tagebucheinträge. Aber dazu kommen wir noch einmal später. Vorweg wollte ich euch ganz gerne fragen, ob dieser Titel nicht so vermeintlich so ein bisschen widersprüchlich ist. Es heißt Landgewinn, obwohl es eine Forschungsfahrt auf dem Südatlantik ist.
Ja, das stimmt. Wir haben tatsächlich ganz bewusst diesen Titel erarbeitet, weil wir fanden, dass er, obwohl die Forschungsexpedition natürlich auf dem Südatlantik stattfand, doch aber sehr gut passt, weil unsere Leitlinie, die wir als Ausstellungsnarrativ durch die Ausstellung führen, aber genau das eigentlich widerspiegelt, nämlich Landgewinnen. Und das betrifft den größeren Kontext der Expedition, also vor dem Hintergrund, also der gesellschaftliche und politische Hintergrund, vor dem die Expedition geplant und schließlich durchgeführt worden ist. Wir müssten uns vergegenwärtigen, dass wir uns 1925 doch recht kurz nach dem Ersten Weltkrieg befinden. Mhm. Und Deutschland befand sich in den Jahren auch zuvor in einer sehr schwierigen politischen und auch finanziell schwierigen Situation. Mhm. Und vor diesem Hintergrund ist eben auch diese Expedition geplant worden. Also es gab ein spezifisches Forschungsinteresse und ein sehr ausgeklügeltes Forschungsprogramm, das natürlich dieser Expedition zugrunde lag. Zugleich ging es aber auch darum, international wieder Fuß zu fassen, also Land zu gewinnen, weil Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte. Mhm. Alle Schiffe mussten abgegeben werden. Die Marine, die dann später Reichsmarine genannt wurde nach dem Ersten Weltkrieg, hatte auch zunächst einen schweren Stand. Ja. Und die verschiedenen Akteure, also von der Wissenschaft bis hin zur Marine, die dort eben eingebunden waren in diese Expedition, denen ging es darum, eben international wieder Sichtbarkeit zu erlangen und eben Land zu gewinnen.
Deutschland wollte einfach wieder Ansehen sozusagen gewinnen. Und du hast es gerade eben schon gesagt, Deutschland stand auch finanziell nicht gut da. Aber wie ist es gelungen, diese Forschungsexpedition tatsächlich umzusetzen? Die Schiffe mussten abgegeben werden, aber trotzdem konnte man sich ein Schiff sichern. Wie ist das gelungen?
Genau, das Schiff dieser Expedition wird Meteor. Meteor 1 muss man sagen, weil mittlerweile ja zwei, drei weitere Schiffe dieses Namens existieren. Diese Meteor 1 ist ein ehemaliges Kanonenboot der Kaiserlichen Marine. Mhm. 1914 war ich zumindest auf Kiel gelegt oder halbwegs fertig, aber im Ersten Weltkrieg eben nicht mehr eingesetzt. Das heißt, es wird aufgelegt und geht dann nach dem Krieg eben diesen Bestimmungen des Versailler Vertrages, weil es ein kleines Schiff ist, eben noch nicht vollständig ausgerüstet. Man muss es nicht abgeben, darf es behalten. Mhm. Und dann wird zwischen 1920 und 24, Anfang 25 eben dieses Schiff fertig gebaut. Und zwar eben unter dieser Vorausschau, wir wollen eine wissenschaftliche, ozeanografische Expedition durchführen. Eine sehr schwierige Situation finanziell, eben aufgrund der Hyperinflation, dieser ganzen Verluste eben und nach dem Krieg, sodass sich da, um das Ganze durchzuführen, zwei größere Gemeinschaften zusammentun müssen. Das ist einmal die Reichsmarine.
Ja, wir sind geschichtlich, sind wir in der Weimarer Republik,
ne? Mitte der 20er Jahre, genau. Und zum Zweiten neben der Reichsmarine, die das Schiff besitzt und als Marine schon ganz wesentlich auch finanziell beteiligt ist und das Ganze planerisch trägt, kann man sagen, kommt dann eben die sogenannte Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft dazu, die in Zeit gegründet wird, weil auch die Wissenschaft an sich, nicht nur die auf dem Ozean, in der Bredouille steckt, weil auch da die Mittel fehlen, um da eben immerhin noch etwas leisten zu können, tut man sich da eben politisch zusammen. Das heißt, diese zweite Gruppe sozusagen, diese Notgemeinschaft ist die, die sich dann ganz wesentlich an der Planung beteiligt und im Grunde ist dann ein zweigleisiges Unternehmen von Reichsmarine und Notgemeinschaft, die das Ganze dann in die Tat umsetzt.
Ja, das muss ja auch eine ziemlich engagierte Gemeinschaft sein, weil die gibt es ja im Grunde genommen immer noch. Daraus ist ja die Deutsche Forschungsgemeinschaft raus erwachsen.
lassen.
Natürlich, also die Ambitionen sind da. Wir haben gehört, dass man unter anderem im Sinne des Landgewinns eben etwas leisten möchte, was international Aufmerksamkeit erregt, aber natürlich auch wissenschaftsbasiert ist. Und das funktioniert in der Zeit, weil wir eben neue Technologien vorfinden, wie etwa das Echolot oder auch verbesserte Systeme des Wasserschöpfens und so weiter. Wir haben dahinter aber auch ein neues, anderes Gebäude der Datenerhebung und Verifizierung sozusagen. Also der Mittel, die Daten, die da auf dem Ozean gezogen werden, dann im Nachgang systematisch zu verarbeiten und zwar so, dass es für andere eben nachvollziehbar ist. Was natürlich in der Zeit dann sich fortsetzt, dass Wissenschaft nicht nur Ergebnisse liefern muss, sondern möglichst auch die Wege zu diesen Ergebnissen irgendwie sichtbar macht.
Ja, du hast es schon eben sehr gut beschrieben, den Forschungsanteil dieser Fahrt. Es gibt da einen ganz wesentlichen Akteur, der Expeditionsleiter, der Alfred Merz, ein sehr renommierter Wissenschaftler. Was war sein Forschungsgebiet?
Alfred Merz war Ozeanograf. Und er war in der Tat derjenige, der den großen strategisch-wissenschaftlichen Plan für diese Expedition ausgearbeitet hat. Da ging es im Großen darum, sagen wir mal, den Raumgehalt, die Wasserzirkulation und die Chemie im Einzelnen des Atlantischen Ozeans zu erforschen, insbesondere des südlichen und mittleren Atlantischen Ozeans und auf dieses große Ziel, also da gewissermaßen ein Gesamtbild dieser Wassermassen zu bekommen, sollten dann eben alle Disziplinen, alle einzelnen Erhebungen dieser Expedition einzahlen. Wir haben daneben noch das weitere Feld der Atmosphäre, des sogenannten Luftmeeres in der Zeit, aber ein ganz wesentlicher Teil war eben diese ozeanische Zirkulation. Das fußt so ein bisschen darauf, dass es bis dahin gewisse Vorstellungen davon gab, wie die Zirkulation im Atlantischen Ozean aussehen. Nämlich so, dass der nördliche und der südliche Atlantik da etwa voneinander getrennt sind, dass die zwei große Umlaufsysteme gewissermaßen haben, dass da kalte und warme Wassermassen nach Norden und Süden strömen, die sich dann im Äquatorbereich berühren, aber doch im Wesentlichen nichts miteinander zu tun haben. Und gleichzeitig haben wir aber auch schon vereinzelt, und das ist eben das Wesentliche, keine breite Datenbasis, aber vereinzelt Hinweise darauf, dass das so nicht stimmen kann, weil eben bestimmte etwa antarktische Strömungen klar erkennbar von der Antarktis nordwärts laufen und dann auch nördlich des Äquators beobachtet werden. Nicht mehr ganz so kaltes Wasser, aber eben eindeutig Wasser, das aus der Antarktis kommt. Damit ist dieses System der beiden Strömungswirbel sozusagen, die sich am Äquator treffen, eben obsolet. Und darauf fußt dann die Idee, wir wollen das im Detail untersuchen. Wir nehmen uns diese gut zwei Jahre, die es dann werden, und untersuchen wirklich systematisch dieses gesamte Wasserbecken in seiner Fläche und in seiner Tiefe. Also Untersuchung der Wasserbewegungen, aber Untersuchung eben auch der Tiefen, von denen man sicher gewisse Datenmaterialien hatte, aber eben auch nicht in der Breite, auch nicht viele 10.000 Tiefenmessungen. Ja. Die Voraussetzungen dafür sind, eine genaue Vorstellung zu haben, wie der Atlantik eben auf seinem Boden sozusagen aussieht.
Ja, kannst du uns das einmal einordnen, diese Messtechniken, die man verwendet hat, waren die damals innovativ oder wenn man das jetzt so einordnet, war das neu oder hat man da auf altbewährte Messtechniken zurückgegriffen?
Ja, beides kann man sagen. Also wir haben die wesentlichen Zugriffswege sind die auf die Wassertiefen, da müssen wir loten. Und dieses Loten, also Messen der Wassertiefe, was man in der Navigation natürlich ständig macht, um Schiffe eben sicher zu führen, das sieht hier ein bisschen anders aus, weil wir hier in sehr, sehr große Tiefen wollen. Also mitten auf dem Atlantik Wassertiefe zu messen, das meint Tiefen von 5.000, 6.000 Metern, braucht es andere Techniken als die, die da sind. Wir haben bis dahin einige sogenannte Drahtlotungen, das heißt, dass einfach ein Gewicht an einen Draht gehängt wird und dann in die Tiefe runtergelassen. Da ist aber so bei 1.000 Metern ungefähr dann irgendwann Schluss, weil es auch zeitaufwendig ist. Da kommt jetzt eben tatsächlich eine neue Technik dazu, nämlich das Echolot, das so kurz vor dem Ersten Weltkrieg erfunden wird, eigentlich erst als ein Sicherheitsinstrument, aber jetzt eben, sagen wir mal, zur Funktionsreife kommt in den frühen, mittleren 1920er Jahren. Da haben wir auch verschiedene Technologien, die sich parallel entwickeln und auch ganz bewusst bei dieser deutschen Atlantischen Expedition alle mitgenommen werden, damit sie sich gegenseitig so ein bisschen überprüfen können. Unter anderem das BEM-Echolot, das nur so auf etwa 700 Meter Tiefe geht. Und dann eben zwei weitere Techniken, das sogenannte Atlaslot und das Signallot. Und diese beiden gehen eben jeweils in sehr, sehr große Tiefen, 5.000, 6.000 Meter. Und jetzt eben nicht mehr mit dem Draht, was aufwendig ist, sondern einfach in der Weise, dass man ein Schallsignal eben zum Grund schickt. Da muss man auch ein bisschen berücksichtigen, wie dicht das Wasser ist, welcher Salzgehalt. Dann kann man eben aus der Laufzeit dieses Schalls als die Tiefe bestimmen. Und das ist dann sehr, sehr schnell gemacht. Da kann man, wenn man fährt, auch alle 2 Minuten ein solches Signal runterschicken. Ein zweites System dann auch nochmal messen lassen, um da sozusagen eine gewisse Sicherheit zu haben. Und so werden, wenn wir jetzt von diesen Echolotungen sprechen, über 66.000, 67.000 dieser Messungen eben nach Hause gebracht. Damit gibt sich wirklich gegenüber früheren Messungen zum ersten Mal ein nahezu komplettes Bild dieses Tiefenprofils des südatlantischen Ozeans und kommen eben auch bestimmte Formationen hervor. Der südatlantische und mittelatlantische Rücken zum Beispiel oder auch bestimmte Berge, Kegel könnte man sagen, die auf etwa 500 Meter unter der Wasseroberfläche hochkommen, die auch noch nicht beobachtet wurden. Und bei der Gelegenheit findet man einen neuen Namen für diese ganz besonderen Formationen, die auch an Alfred Merz dann zum Beispiel erinnern, etwa.
Also unheimlich viele Daten wurden gesammelt und man hat sich auch mit der Expedition sozusagen einen Namen gemacht. Aber es gibt ja noch mehrere Dimensionen bei dieser Forschungsfahrt. Es gibt ja noch einen wesentlichen Akteur, und zwar der Kapitän, der das Schiff gesteuert hat. Das ist ein Fregattenkapitän, ihr habt es eben schon erzählt. Es ist ein Schiff der Marine, der Reichsmarine. Und sein Name ist Fritz Spies. Er hat für das kulturelle Leben an Bord gesorgt. Warum? Was steckte dahinter? Und vor allen Dingen, was hat er gemacht?
Fritz Spies, der kam ursprünglich aus der kaiserlichen Marine, hat seine Karriere dort gestartet, ist dann Kommandant der Meteor geworden, also dann in den 20er Jahren in der Weimarer Republik, also bei der Reichsmarine. Er war natürlich erst einmal für die nautische Schiffsführung zuständig als Kapitän und hat dann, nachdem Alfred Merz schon relativ früh zu Beginn der Expedition gestorben ist, auch die wissenschaftliche Leitung der Expedition übernommen.
Ja, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, ne, als Kapitän.
Ja, er hatte schon in der Kaiserzeit schon auf Vermessungsschiffen der kaiserlichen Marine gedient und hatte also eine gewisse Erfahrung, was Vermessungstechniken oder auch Vermessungsfahrten angeht. Mhm. Das Spannende an dieser Expedition ist ja wirklich, dass die mit einem Teerschiff durchgeführt wurde, diese deutsche Atlantische Expedition. Mhm. Das ist ja auch ganz, ganz was anderes, als wie heute Forschungsschifffahrt betrieben wird. Mhm. Und das lag eben daran, dass die Marine eben schon traditionell über Erfahrung im Vermessungswesen verfügt hat und die Schiffe auch entsprechend ausgerüstet werden konnten. Mhm. Und insofern verwundert das erstmal nicht, dass sozusagen ein Kriegsschiff auch als Forschungsschiff umgerüstet wurde in dieser Zeit. Mhm. Und es waren tatsächlich vor allen Dingen Marineangehörige an Bord. Also wir haben eine Besatzung von über 130 Personen und nur 9 Wissenschaftler an Bord. Das ist auch was völlig anderes, als wie wir das heute von Forschungsschiffen kennen. Ja. Mhm. Das waren Marineangehörige, die zum Teil extra angelernt worden sind, um wissenschaftliche Tätigkeiten oder Hilfstätigkeiten auszuführen. Genau, insofern hatte Fritz Spies als Kapitän natürlich einmal einerseits vor allen Dingen die nautische Leitung. Er hatte andererseits aber natürlich auch eine Fürsorge und Pflicht gegenüber der Besatzung und über das, was die Besatzung eben an Bord zu leisten hatte. Und insofern war das eigentlich seine Rolle. Und er hat ja insofern auch fürs kulturelle Leben an Bord gesorgt, als ihm natürlich das Wohlergehen der Mannschaft am Herzen lag. Das ist ja auch Pflicht eines Kapitäns. Ja. Deswegen hat er auch dafür gesorgt, dass in dem doch vielleicht manchmal auch sehr monotonen Alltag auf See, wo ja die Tätigkeit eigentlich nur aus wissenschaftlichen Aufgaben sozusagen besteht, auch ab und an für Abwechslung zu sorgen. Also es gab eine Bordbibliothek, die, die stark frequentiert wurde, wie wir aus den Quellen wissen. Es gab auch mal Zeiten, wo die Matrosen sich an Bord mal erholen konnten oder mal im Liegestuhl vielleicht liegen konnten. Es gab nicht so vielleicht wie auch auf heutigen Forschungsschiffen einen Fitnessraum, sowas gab es nicht.
Ach, tatsächlich?
Auf der Meteor. Ich glaube, auf manchen Forschungsschiffen heute gibt es so etwas. Das gab es auf der Meteor alles nicht, aber trotzdem wurde dafür gesorgt, dass es eben auch einen Ausgleich zu dieser doch ja tagelangen Arbeit auf See gab.
Diese unterschiedlichen Aspekte finde ich total spannend. Und in der Sonderausstellung wird einem das ja wirklich nahe gebracht, weil der Kapitän, der hat ja auf dieser Fahrt 4 Tagebücher geschrieben. Das finde ich an dieser Ausstellung besonders schön, dass man ein Teil von dieser Forschungsfahrt wird, indem man sich in diese Tagebuchauszüge mit einlesen kann in der Ausstellung.
Wir haben einen Nachlass von Fritz Spies im Archiv. Also wir haben sowieso einen sehr tollen Bestand über die Meteor-Expedition bei uns in der Sammlung. Also dazu zählt ein riesengroßes Konvolut an Fotografien, die damals während der Expedition geschossen worden sind. Mhm. Wir haben vor ein paar Jahren auch einen sehr großen Bestand vom GEOMAR, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, erhalten über die Meteor-Expedition. Und wir haben eben, wie du schon gesagt hast, eben auch Tagebücher von Fritz Spies im Bestand. Und die waren eine ganz tolle Quelle, auch um diese Ausstellung zu erarbeiten, weil man neben der rein technischen Abfolge dieser Expedition eben auch sehr viele Informationen natürlich über das Bordleben und die Landaufenthalte und die Forschungstätigkeiten eben über dieses Tagebuch aus Sicht eben von Fritz Spies erhalten hat. Und wir haben dann, wir müssen dazu sagen, dass wir insgesamt ja 4 Kuratoren waren. Unsere Kollegin Isabella Hodgson und unser Kollege Justen Müller waren auch noch beteiligt.
Ja.
Es hat sich dann eben in der Zusammenarbeit die Idee entwickelt, Tagebuch, Zitate von Fritz Spies in diese Ausstellung zu bringen.
Das macht das Ganze natürlich auch sehr persönlich und es ist ja auch sehr schön angeordnet an so einem Band. Also man taucht praktisch in dieser Sonderausstellung rein und du hast es eben schon gesagt, es gab ja auch viel kulturelle Anlässe oder Veranstaltungen an Bord. Es hat sich ja auch so ein Trendgetränk entwickelt. Das wollen wir aber, ich glaube, an dieser Stelle vielleicht gar nicht verraten, weil ich finde, das bringt ganz viel Spaß, das in der Ausstellung selber herauszufinden, womit man sich dort an Bord beschäftigt und amüsiert hat. Es gibt ja noch einen weiteren Forscher, der die Expedition ganz interessant, sage ich mal, geprägt hat, und zwar den Nobelpreisträger Fritz Haber. Der hat ja eine interessante Forschungsidee gehabt für diese Fahrt. Was war das? Was steckte dahinter?
Fritz Haber war seit Anfang der 20er Jahre bestrebt, den Goldgehalt im Meerwasser zu ermitteln. Er war der Meinung, dass es so viel Gold im Meerwasser gäbe, dass man es extrahieren könne, um damit dann die Reparationszahlungen Deutschland an die Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg zu zahlen hatte, begleichen zu können. Das war so die Grundidee, die Fritz Haber verfolgt hat. Und er war in seiner Eigenschaft als Wissenschaftler, aber auch zugleich Personalunion, Vizepräsident der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, also die Institution, die die Expedition eben gestützt und finanziert hat.
Ja.
Insofern hatte er auch ein gewisses Mitspracherecht und hat diese Expedition insofern nutzen wollen, als dass er durchsetzen konnte, dass Wasserproben während der Expedition genommen werden, eben für den Zweck, den Goldgehalt zu ermitteln, die dann nach Berlin geschickt wurden, um eben untersucht zu werden.
Mhm.
Das war ein Forschungsinteresse, was sich nicht im engeren Sinne jetzt in das große Forschungsprojekt von Alfred Merz eingeordnet hat. Das wurde sozusagen dann vielleicht so ein bisschen nebenbei betrieben, eben, weil er sozusagen eben da auch einige wichtige Funktion hatte in der gesamten Organisationsplanlegung. Und es hat sich dann am Ende aber herausgestellt, dass der Goldgehalt so gering war, dass da nichts zu machen ist.
Ja.
Also dass man das eigentlich gar nicht irgendwie kommerziell nutzen kann. Also und 1927, dann mit Ende der Expedition, hat er das Projekt dann auch ad acta gelegt.
Schade, aber wäre eine schöne Idee gewesen. Ne? Also ich habe immer gedacht, Mensch, du hast immer Bernsteine gesucht, da ist der Gold im Wasser. Ne? Also da muss man erstmal drauf kommen, dass das irgendwie zielführend sein könnte.
Ja, wir haben das auch doch trotzdem thematisiert und haben das in der Ausstellung die Suche nach dem Gold des Meeres genannt. Das ist
ja
sozusagen eine kleine Anekdote am Rande. Aber auch er spricht auch für die Zeit, weil man damals eben auch durch den Währungsverfall eben sich auch verstärkt auf Gold konzentrierte, als vermeintlich eher stabilere Währung, wenn man so will. Und da war der Fokus auf Gold insgesamt sehr stark ausgeprägt. Und aus diesem Grunde muss man das, glaube ich, auch nochmal einordnen.
Ja.
Also das zeigt auch ein bisschen, was in der Zeit diskutiert wurde.
Ja,
genau. Wenn wir uns diese Techniken, über die wir eben gesprochen haben, das Echoloten, hier eben das Ziehen von Wasserproben in der Zeit anschauen, dann haben wir vielleicht heute diese Kranzwasserschöpfer im Blick, die man eben elektronisch auslöst über den Computer, um Wasser aus bestimmten Tiefen einzufangen. Damals sind das sogenannte Serienwasserschöpfer, die übereinander hängen an einem Kabel. Wenn wir da hinschauen, sowohl auf den Fotos als auch auf den im Film, dann sehen wir sehr häufig ganz unten einen besonders großen Wasserschöpfer hängen.
Ja.
Das ist passen 4 Liter rein. Und das ist der, aus dem dann häufig unmittelbar nach dem Beproben eben in kleine Fläschchen abgefüllt wird. Sieht man auch im Film, Fotos. Und dieses Wasser wird dann eben auf Gold untersucht.
Ja.
Oder die Ergebnisse, die man sich vielleicht eigentlich erhofft hat.
Die Idee, schade, dass das nicht so ist. In der Ausstellung habt ihr ja nicht nur das Thema die Suche nach dem Gold aufgegriffen, sondern ihr habt ja einer Person ein kleines Denkmal sozusagen gesetzt, einer Forscherin, die gar nicht mitfahren durfte, und zwar die Lotte Müller. Warum durfte sie nicht mit an dieser Forschungsfahrt tatsächlich teilnehmen?
Ja, also an dem Forschungsprogramm, was Alfred Merz entwickelt hat, hat auch ganz eng Lotte Müller mitgearbeitet. Das war eine Ozeanografin und die hätte eigentlich auch mitfahren sollen, eben weil sie eben die wissenschaftlichen Kompetenzen besaß und auch organisatorisch im Vorfeld viel erarbeitet hatte. Die durfte dann schlussendlich aber nicht mitfahren, einfach weil sie eine Frau war und auf Marineschiffen keine Frauen gestattet waren. Und deshalb musste sie zu Hause in Berlin bleiben und hat dort dann weitergearbeitet.
Ja, umso schöner finde ich das, dass ihr das in der Ausstellung nochmal mit aufgegriffen habt und auch das dokumentiert habt und sozusagen sie dann nachträglich nochmal so ein bisschen zu Ruhm und Ehre kommen lasst.
Ja, man muss wirklich sagen, also an dieser Expedition waren ja verschiedene Wissenschaftsdisziplinen beteiligt, ganz stark eben diese Ozeanographie, die Meereskunde. Da waren eben Schüler von Alfred Merz, insbesondere Lotte Möller, auch Georg Wüst, der dann an Bord war tatsächlich und da so ein bisschen die Leitung mit hatte. Schon bei der Vorbereitung ganz, ganz wichtig und dann eben auch bei der Nachbereitung der Expedition. Das hat man dann unter anderem eben auch gewürdigt, indem da Medaillen vergeben wurden an alle, die beteiligt waren. Und wenn ich es recht weiß, dann hat auch Lotte Möller dann eine solche Medaille bekommen. Ja. Ist aber natürlich ein Beispiel dafür, wie in der Zeit Menschen aus bestimmten Gründen wieder ausgeschlossen werden.
Also die Expedition zeigt ja noch ganz viele andere Aspekte, auch so dieser Gegensatz politisch und wissenschaftlich, so dieses Spannungsfeld, das arbeitet ihr ja auch sehr schön heraus, also nicht nur das Leben an Bord, sondern auch diese anderen unterschiedlichen Aspekte, der Forschungscharakter ganz klar. Es bringt einfach Spaß, da so einmal drin einzutauchen. Wenn ihr jetzt so diese gesamte Forschungsreise einmal so rückblickend betrachtet, was würdet ihr sagen, was ist so das wesentliche Ergebnis aus dieser Fahrt? Es ist doch so mehr dieser Forschungscharakter, dieser große Datensatz, der dort zusammengetragen wurde? Oder woraus begründet sich diese Bedeutung dieser Forschungsfahrt?
Also unmittelbar an die Daten, an die eigentliche Forschung angelehnt, kann man schon sagen, dass da etwas nach Hause bringt, wenn man so möchte. Das heißt Datenmassen, die dann auch überprüfbar sind und in den Folgejahren eben auch verarbeitet werden, publiziert, auch in der Weise, dass sie mit schon vorhandenen anderen Daten anderer Expeditionen zusammenfallen. Ist vielleicht gar nicht so unwichtig, weil es ein bisschen, ich will nicht sagen, was vorwegnimmt, aber schon sehr stark betont, was heute im Grunde üblich ist, dass Meeresforschung an sich schon während der Datenerhebung international stattfindet und erst recht natürlich die Daten nach Möglichkeit, und da gibt es meines Wissens eben auch Zukunftsprojekte, zusammenfließen. Und ganz klar ist, mit den Mitteln eines einzelnen Staates oder dessen Infrastrukturen und Schiffen würde man da jetzt keine global ausreichenden Expeditionen und Ergebnisse mehr zeitigen. Also das ist etwas, was, zumindest was den Nachgang betrifft, einen wichtigen Punkt ausmacht. Was die übrigen, sagen wir mal, unter dem Aspekt Landgewinnen für mir Ideen angeht, bin mir nicht ganz so sicher, ob man da angekommen ist, wo man eigentlich hin wollte.
Aber das ist ja eigentlich das Charakteristische an einer Forschungsexpedition, dass man nachher schlauer ist als vorher, dass man im Vorfeld gar nicht weiß, wie sich die Dinge nachher tatsächlich verhalten.
Also spannend ist ja auch, das wollten wir auch gerne herausstellen mit dieser Expedition, dass man doch eben auch merkt, wie stark auch Forschungsinteressen oder Forschungsprojekte, Forschungsreisen ja auch abhängig sind von gesellschaftlichen oder auch politischen Diskussionszusammenhängen. Ja. Die Finanzierung ist immer schwierig gewesen, auch schon in den 20er Jahren. Also da muss man ja auch immer sozusagen vernünftige oder auch fundierte Forschungsprojekte vorlegen, um auch Finanzierungen zu generieren. Das muss innovativ und neu sein. Aber es sind auch immer noch spezifische andere Interessen, wie wir an der Meteor-Expedition ja ganz schön sehen können, die da auch eine Rolle spielen. Und das wollten wir eigentlich zeigen. Also dieser Zusammenhang zwischen Forschung und Politik im Grunde. Also das kann man hier halt eben sehr schön bei dieser Expedition herausstellen.
Also das habe ich auch so empfunden. Und was mich auch beeindruckt hat an dieser Sonderausstellung, es gibt ja verschiedene Zielgruppen. Also sei es jetzt Familie mit Kindern oder Menschen mit Einschränkungen oder wie auch immer. Und man hat ja unterschiedliche Bedürfnisse oder man nimmt auch unterschiedlich die Informationen wahr. Und ich finde, ihr habt so viele Formate bei dieser Ausstellung gefunden, um diese Inhalte zu vermitteln, dass es eine Ausstellung für jedermann ist. Auf welche Vermittlungsformate habt ihr da so zurückgegriffen, um zu sagen, Mensch, wie kriegen wir die Informationen an den Mann oder die Frau oder Kinder?
Ja, also wir haben ja in einem größeren Team daran gearbeitet. Wir haben auch ein tolles Team aus der Bildung und Vermittlung und so entstehen dann halt auch in der Zusammenarbeit irgendwie tolle Ideen. Und was wir ja schon seit langem auch bei uns in den Ausstellungen umsetzen, sind halt eben barrierearme und inklusive Elemente. Deswegen haben wir auch bei dieser Sonderausstellung auch Tastmodelle zum Beispiel eingebaut. Es gibt taktile Grafiken, wo man eben auch durch haptisches Berühren den Expeditionsverlauf nachvollziehen kann. kann und eben nicht nur optisch. Und es gibt auch eine sehr schöne Verbindung, die wir auch schon in der Dauerausstellung umgesetzt haben, zwischen analogen und digitalen Medien. Mhm. Das heißt, man kann über QR-Codes vertiefende Informationen abrufen zu Objekten. Mhm. Die QR-Codes sind auch tastbar, also auch sozusagen leicht auffindbar für Menschen mit Seheinschränkungen. Das ist vielleicht ein Punkt, der wichtig ist zu erwähnen.
Ja.
Dann haben wir uns auch bemüht, neben den Fotografien auch zum Beispiel bewegte Bilder einzubringen.
Also ja.
Es ist ja zeitgenössisch ein Film über die Meteorexpedition gedreht worden, also tatsächlich während der Expedition.
Ja, eigentlich total innovativ, ne? 1925, Forschungsfilm.
Haben wir da noch nicht so oft, ja.
Ja, die haben tatsächlich alles, was es an Medien zur Verfügung gab, auch benutzt, um diese Forschungsexpedition auch im Nachgang zu promoten. Also dazu gehören halt eben diese wahnsinnigen vielen Fotos, die wir haben, aber halt eben auch dieser Film, und wir haben den Film immer in verschiedenen Sequenzen in die Ausstellung integriert, sodass man eben auch durch das bewegte Bild eintauchen kann an das Leben an Bord oder an die Forschungstätigkeit. Es gibt eine Kinderspur, also wir haben auch für die kleinsten Besucherinnen und Besucher diese Expedition aufbereitet. Das ist eine Hörspur, bei denen Kinder was entdecken können oder irgendwas machen können, und das Ganze wird moderiert von einem fiktiven Charakter, dem Matrosen Tobi, der tatsächlich aber auch im Rahmen dieser Meteor-Expedition auch vorkommt. Wir haben nämlich einen Matrosen an Bord der Meteor, Hermann Bruckschen heißt der, der im Nachgang dieser Expedition seine Erlebnisse in einem kleinen Groschenroman fiktiv verarbeitet hat.
Ja.
Und dieser Matrose Tobi ist jetzt eben auch derjenige Charakter, der die Kinder durch die Ausstellung führt.
Ja, und grafisch auch sehr schön aufgearbeitet. Ich habe das gesehen, ich habe gedacht, das würde ich auch gerne mal ausprobieren.
Was eben auch schön ist, wir konnten Objekte und auch Archivalien und Fotografien zeigen, die direkt mit der Expedition natürlich zu tun haben, weil wir da eben einen großen Sammlungsbestand haben. Aber wir konnten das Ganze auch ergänzen durch eigene andere Objekte aus der Sammlung. Also wir haben zum Beispiel einen Bereich, wo es um Schiffsbegegnungen geht. Uns ist aufgefallen, als wir die Quellen gelesen und die Fotos betrachtet haben und eingetaucht sind in diese Welt der Meteor, dass dem Thema der Schiffsbegegnung immer ein sehr großes Gewicht beigemessen wurde. Also immer, wenn die auf ihrer Forschungsfahrt auf dem Südatlantik ein Schiff getroffen haben, vor allen Dingen deutsche Schiffe, dann war das immer ein sehr großes, wichtiges Moment für die Mannschaft, insbesondere für Fritz Spies. Er hat das immer so gedeutet, dass Deutschland jetzt wieder anfängt, seine Schifffahrt aufzubauen, weil es gab ja nach dem Ersten Weltkrieg, unmittelbar danach musste Deutschland ja seine Schiffe abgeben. Also es gab erstmal keine deutschen Schiffe mehr, und das fängt ja wieder an nach dem Ersten Weltkrieg. Und immer wenn er ein deutsches Passagierschiff sah oder auch ein anderes Schiff der Reichsmarine, dann war das für ihn immer so ein Zeichen dafür, dass es mit Deutschland wieder bergauf geht, auch im maritimen Bereich.
Ja, okay.
Und zu den Schiffen, die sie eben treffen, haben wir halt eben auch noch Sammlungsbestände, die wir dann immer noch ergänzend in die Ausstellung bringen konnten.
Ja, und ich finde, gerade durch diese Exponate berührt es einen. Ne? Also ich finde es eine total schön zusammengestellte Sonderausstellung mit Informationen, mit Exponaten. Und ich finde, es lohnt sich sowieso der Besuch im Schifffahrtsmuseum, aber auch der Besuch dieser Sonderausstellung. Ich kann das nur jedem empfehlen, sich das einmal anzuschauen, was ihr beiden uns gerade so kurz und knapp einmal vorgestellt habt. Es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken in der Ausstellung. Sie ist zu sehen bis zum 3. Mai 2026. Also von daher, man hat noch ein bisschen Zeit. Ich würde aber nicht lange zögern. Ich würde tatsächlich nach Bremerhaven fahren und mir die einfach mal angucken, weil es so viel Spaß bringt. Viel Spaß hat mir auch das Interview heute mit euch gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank, Frederik.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Marleen. Und ich hoffe, wir sehen uns hier bald mal wieder mit einer tollen neuen Ausstellung.
Gerne. Vielen Dank an dich.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn ich die Ausstellung nicht schon gesehen hätte, ich würde mich jetzt sofort auf den Weg machen und mir diese ganzen Exponate anschauen wollen. Aber die Ausstellung, die läuft noch bis zum 3. Mai 2026. Also man hat noch ein bisschen Zeit, um diese wunderbare Ausstellung zu sehen.
Ja, und die Ausstellung Verlockung Weltall, Auswandern auf Mond, Mars, Venus, läuft noch bis zum 7. Januar 2026. Das sind auch tolle Geschenkideen, ne? Das kann man zusammen mit Freunden oder Familie machen. Ich glaube, das werde ich verschenken.
Genau, und ich finde, da kann man auch die doch etwas stürmische oder regnerische Jahreszeit jetzt im Herbst oder auch im Winter gut nutzen. Also ich würde mich darüber freuen. So ein Museumsbesuch mit anschließend Kaffee und Kuchen, da würde ich nicht Nein sagen.
Gemeinsam tolles Erleben.
Wir können uns das ja gegenseitig schenken.
Ja. Also bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Tschüss.
Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.